Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Der Bausektor verbraucht jedes Jahr enorme Mengen an Rohstoffen und gehört gleichzeitig zu den größten Verursachern von Abfällen. Doch die natürlichen Vorräte der Erde sind begrenzt. Sollte es da nicht naheliegen, Materialien wiederzuverwenden, statt stetig neue Ressourcen zu erschöpfen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Anja Rosen. Sie ist Professorin für Circular Construction am Fachbereich Architektur der Münster School of Architecture. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Hallo Michelle, danke schön für die Einladung, ich freue mich.
Ich habe gerade gesagt, du bist Professorin für Circular Construction. Kann man das gleichsetzen mit zirkulärem Bauen?
Das kann man, das ist im Prinzip die deutsche Übersetzung dafür.
Mhm. Und was versteht man darunter, was bedeutet das?
Zirkuläres Bauen ist ein weites Feld. So im engeren Sinn verstehen wir damit darunter, dass wir Baumaterialien im Kreislauf führen. Das ist in erster Linie so die materielle Ebene. Aber es gibt ja auf der Erde ganz viele Kreisläufe und die muss man sich eigentlich bewusst machen. Wir haben auf der Erde den atmosphärischen Kreislauf, da gehört zum Beispiel auch der Klimaschutz zu, CO2. Und wir haben den Wasserkreislauf, der auch eine große Rolle spielt, weil jeder verbraucht in Gebäuden beispielsweise Wasser oder wir haben Regenwasser. Unsere Städte sind immer mehr versiegelt und der Boden kann sich kaum noch generieren bei dieser Versiegelung. Die Erde kann kein Wasser mehr aufnehmen, es kommt zu Hochwasser. Also auch der Wasserkreislauf ist natürlich ein sehr wichtiger Kreislauf. Aber im engeren Sinn verstehen wir darunter das Bauen mit Materialien, denn du hast ganz richtig gesagt, das Bauwesen gehört zu den größten Ressourcenverbräuchern. Über 50% in Masse gemessen aller abgebauten Materialien sind durch das Bauwesen zu verantworten, also Häuser, Straßen, Brücken und so weiter.
Das ist eine Menge und das weltweit gesehen wahrscheinlich.
Das weltweit gesehen, in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Und damit einhergehend leider auch das Abfallaufkommen. Denn über 50%, nahezu 55 Prozent der Abfälle sind auch wiederum dem Bauwesen zuzuordnen.
Mhm. Und zirkuläres Bauen widmet sich jetzt eben dem, dass wir so bauen, dass wir die Materialien, die wir überhaupt schon verbaut haben, dann wiederverwenden in neuen Gebäuden.
Ist eine interessante Frage, denn ich stelle mir immer wieder die Frage, wo fängt der Kreislauf an?
Mhm.
Im linearen System haben wir einen ganz klaren Anfang und ein ganz klares Ende.
Ja.
Aber wenn wir in Kreisläufen denken, kann man ja sich schon überlegen, wo steigt man denn ein? Ist es das Design von Produkten, wo man sich überlegt, dass die in den Kreislauf geführt werden müssen später. Also man stellt sie wiederverwendbar, recyclingfähig her. Oder ist es tatsächlich das Bauen mit Abfällen? Dann fängt der Kreislauf sozusagen eher an der linearen Endekette an. Oder ist es vielleicht auch einfach zwischendrin, dass man sagt, man kann auch reparieren. Heute wird viel zu schnell was weggeschmissen. Das gilt nicht nur fürs Bauwesen, sondern generell. Und man könnte ja auch im Bauwesen zum Beispiel partiell einen Fußbodenbelag austauschen oder beim Fenster nur das Glas austauschen und einfach mehr reparieren. Dann steigt man mitten im Kreislauf ein.
Also all das gehört im Grunde dazu.
Richtig, genau.
Ja.
Wir sprechen da von den sogenannten R-Strategien. Refuse, also vermeiden, reduce, reduzieren, reuse, wiederverwenden, recyceln ist dann eigentlich eher schon nachrangig. Also die meisten Menschen verbinden mit der Kreislaufwirtschaft immer das Recycling. Mhm. Mittlerweile wissen wir aber, dass natürlich auch beim Recyclingprozess Ressourcen, vor allen Dingen Energie, verbraucht werden, ist mit Transporten verbunden, der ganze Prozess des Recyclings verbraucht oft Energie. Und deswegen ist es eigentlich nur das zweite, vielleicht sogar die drittbeste oder viertbeste Lösung. Mhm. Mittlerweile kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir viel mehr wiederverwenden müssen.
Ja.
Also ein ganz anderer Begriff, der englische Begriff Reuse, unterscheidet viel deutlicher sich vom Recycling. Im Deutschen sprechen wir von Wiederverwendung. Wenn wir ein ganzes Produkt im Ganzen unzerstört lassen und das direkt woanders wieder einsetzen und von Recycling, wenn sich die Produktgestalt auflöst, zum Beispiel durch Einschmelzen oder durch Schreddern, dann ist es eher ein Recycling, wenn nicht sogar ein Downcycling-Prozess.
Also heißt Recycling, da nehme ich einmal das Produkt, wie es vorher war und setze es wieder in seine Einzelteile um, was Neues draus zu machen?
Gar nicht unbedingt in die Einzelteile zersetzen, sondern man könnte sich vorstellen, man baut eine Tür aus einem Gebäude aus, was man nicht mehr braucht, wenn es vielleicht tatsächlich am Ende irgendwann zurückgebaut werden muss. Baut man alles aus, was noch brauchbar ist, schleift beispielsweise die Tür einmal ab, lackiert sie neu oder lasiert sie neu und baut sie direkt in ein anderes Bauwerk wieder ein. Wenn die Tür so stark beschädigt wäre, dass man sie nicht mehr reparieren kann, weil sie jemand dagegen getreten ist, ganz kaputt oder so, dann könnte man sie stofflich recyceln. Das heißt, man würde das Holz in kleine Schnipsel machen sozusagen, in Späne, man zerspant sie und daraus könnte man eine neue Spanplatte herstellen. Das ist ein ganz klassischer Recycling-Prozess, der aber schon mit einem gewissen Qualitätsverlust verbunden ist. Denn die Holzfasern werden bei jedem Verwertungsprozess immer kürzer. Und wenn Qualität verloren geht, dann sprechen wir von einem sogenannten Downcycling. Wir nennen das auch Weiterverwertung.
Okay, also Reuse ist sozusagen das Mittel der Wahl, wo wir hin möchten.
Reuse ist das Mittel der Wahl oder aber bei, wenn wir von Gebäuden sprechen, natürlich der Bestandserhalt. Das sollte an erster Stelle stehen. Wir bauen heutzutage immer noch viel zu viel neu. Zwar ist die Baubranche momentan so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich weiß manchmal nicht, ob ich da unglücklich drüber sein soll. Das ist ja meine Profession. Ich verdiene mit Bauen mein Geld. Aber ich finde es auf der anderen Seite richtig, dass wir nicht mehr neu bauen. Eben bedingt durch diesen hohen Ressourcenverbrauch und auch durch die Emissionen, die Gebäude verursachen, sollten wir eigentlich versuchen, mit dem klarzukommen, was wir schon haben. Und es gibt eigentlich genug Gebäude. Also meine Doktormutter Annette Hillebrand sagt immer, Deutschland ist fertig gebaut. Leider ist es nur so, dass die Objekte entweder an der falschen Stelle stehen oder nicht verfügbar sind aus irgendwelchen Gründen. Aber auch Wohnraum ist von der Fläche her eigentlich genug vorhanden. Es ist nur leider schlecht verteilt. Wir haben viel Wohnungsnot in den Städten, aber eher Objekte, die manchmal leer stehen auf dem Land. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, mit der wir umgehen müssen. Wir haben auch oft Gebäude, die für diesen Zweck, für den sie mal gemacht waren, nicht mehr gebraucht werden. Industriegebäude beispielsweise, wo Industrien mittlerweile abgewandert sind, aber die Gebäude sind noch da. Und oftmals ist es auch schöne Industriearchitektur, wo ganz hervorragender Wohnraum daraus entstehen kann. Schöne Lofts oder WGs, die solche großen Räume dann nutzen können. Und da sollten wir eigentlich als erstes ansetzen, den Bestand umzubauen, zu sanieren. Dann brauchen wir gar nicht neu bauen. Und nur wenn das nicht geht, dann können wir auch mal neu bauen oder eben auch sanieren mit gebrauchten Materialien, damit wir nichts Neues produzieren müssen.
Also umnutzen an erster Stelle.
Genau.
Ja, okay. Ich habe gerade gesagt, und du hast es auch schon gesagt, dass ja enorme Rohstoffmengen durch das Neubauen verbraucht werden. Wie steht es denn jetzt gerade so um die Baustoffvorräte?
Leider ist es so, dass wir im Zuge der Industrialisierung sehr viele Kompositbaustoffe entwickelt haben. Kompositbaustoffe sind Baustoffe, die aus vielen verschiedenen Materialarten bestehen. Also man vermixt beispielsweise Kunststoff mit Holz oder Stein teilweise sogar mit Kunststoff und schafft damit ein Material, was nicht sortenrein trennbar ist, was demnach auch nicht recyclingfähig ist beispielsweise. Dann wäre das Ziel höchstens tatsächlich, das so zu fabrizieren, dass es am Ende wiederverwendbar ist. Irgendwann wird es aber wahrscheinlich stofflich in den Kreislauf zurückgegeben werden müssen. Und bei vielen Kompositen ist dann oft leider nur die Verbrennung am Ende möglich. Und das ist gar keine Lösung, denn dann gehen die Materialien ein für alle Mal verloren.
Und dann noch energetische Nutzung.
Dann ist es eine energetische Entwertung, sage ich immer. Ja. Und nicht eine energetische Verwertung. Das wäre falsch. Und da stehen wir im Moment, dass die Baubranche sich ändert, also auch die Bauindustrie registriert natürlich, dass wir zu einer Circular Economy werden wollen und viele Hersteller bemühen sich auch, Produkte umzustellen, aber die Baubranche ist insgesamt sehr träge und eigentlich ist sie viel zu langsam für die Nöte, die wir haben. Also uns gehen die Ressourcen aus, die Klimakatastrophen zeigen uns, dass wir so nicht weitermachen können und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen schneller geht, aber nichtsdestotrotz haben wir einen Anfang, wir haben neues Bewusstsein für zirkuläres Bauen. Deswegen gibt es auch diese Profession. Und wir versuchen das natürlich auch an der Hochschule den jungen Menschen, den Architektinnen und BauingenieurInnen mit auf den Weg zu geben und die entsprechend auszubilden.
Und wie viel wird jetzt schon so gebaut, also mit wiederverwendeten Materialien?
Mit wiederverwendeten Materialien ist sehr gering, ist eine absolute Nische. Es gibt Pilotprojekte, die publiziert werden natürlich. und die als Pilotprojekte dazu dienen sollen, das Ganze ja zu erforschen, um dann zu gucken, welche Hürden haben wir noch, und dann will man das Ganze dann in die Breite bringen. Im Moment ist es eher unüblich, mit wiederverwendeten Materialien zu arbeiten, weil es auch im Moment noch tatsächlich große Hürden gibt.
Da würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen, auf die Hürden. Jetzt interessiert mich gerade, wie funktioniert das denn überhaupt? Also das muss ja wahrscheinlich ganz anders angegangen werden im Entwurfs- und Bauprozess. Und wo bekomme ich Materialien her? Also wie funktioniert das?
Der Planungsprozess dreht sich vollkommen um. Das ist auch was wir erst lernen müssen als Architektinnen. Normalerweise ist es so, dass jemand, der bauen möchte, einen bestimmten Bedarf hat und wendet sich dann an einen Architekt oder Architektin und sagt, ich möchte so und so viel Räume haben. Und dann geht der Architekt oder die Architektin her und entstellt einen Entwurf, um diesen Bedarf zu decken. Und dann wird für diesen Entwurf eine Konstruktion meistens entwickelt. Und wenn man die Konstruktion sich überlegt hat, werden die Materialien oder das Bauwerk wird ausgeschrieben, die Materialien werden eingekauft und teilweise kommen die dann aus allen Teilen der Welt und niemand macht sich Gedanken, woher die Ressourcen denn kommen. Und im zirkulären Bauen ist es genau umgekehrt. Man fängt an mit den Materialien. Das lernen die Studierenden bei mir auch. Das heißt, wenn sie von mir eine Aufgabe bekommen, dann ist immer inbegriffen, dass man sich A, um den Bestand kümmert und B, mit Materialien baut, die sowieso schon da sind. Und sie bekommen dann zum Beispiel die Aufgabe, sucht euch ein Material, möglichst aus der Region oder lokal, mit dem ihr eine Konstruktion, also zum Beispiel ein Tragwerk, entwickeln könnt. Und diese Konstruktion bestimmt dann erst den Entwurf. Also ein völlig umgekehrter Planungsprozess. Und das heißt natürlich auch, dass die Architektur hinterher möglicherweise anders sich entwickelt hat, als wenn sie auf dem weißen Blatt entstanden wäre.
Ja.
Also das nennt sich Design Follows Availability.
Spannend, ja. Und wo bekomme ich dann die Materialien her? Also gibt es da Baustoffmärkte oder findet das alles digital statt? Weil wahrscheinlich, oder wird das irgendwo gelagert?
Da ist im Moment auch ganz viel Musik drin. Es entwickelt sich gerade sehr viel. Es gab schon eigentlich seit 20 Jahren das Bauteilnetz Deutschland. Die hatten mal Schwierigkeiten. Da sind auch ein paar Bauteilbörsen, die sich da zusammengeschlossen hatten, wieder geschlossen worden. Aber wir merken so seit ungefähr 5, 6, 8 Jahren eine unheimliche Renaissance im zirkulären Bauen, weil wir eben tatsächlich jetzt, glaube ich, langsam begriffen haben, dass wir so nicht weiter wirtschaften können. Und deswegen haben die natürlich auch wieder mehr Zulauf. Und hinzu kommt, dass sich digitale Bauteilbörsen entwickelt haben. Und das ist eine große Chance, weil man durch diese Digitalität auch Materialien, die man nicht mehr braucht, die in einem Gebäude nicht mehr benötigt werden, in diese Börsen einstellen kann, bevor es überhaupt zurückgebaut wird. Und das bietet die Chance, dass man die Sachen gar nicht mehr zwischenlagern muss. Weil das ist eine der Hürden, diese Logistik überhaupt hinzukriegen, auszubauen, zu lagern und dann wieder einzubauen. Da liegen ja oft große Zeiträume zwischen. Und wenn man es schafft, dass man guckt, wo gibt es welche Materialien, wann werden die frei, dann kann man als Architekt oder Architektin damit planen.
Heißt aber auch, es muss auch bekannt sein, was genau verbaut ist und wo im Gebäude. Also
richtig. Das ist auch wiederum eine große Herausforderung, dass wir, wenn wir heute Gebäude zurückbauen, sind sie A, oft mit Schadstoffen belastet. Die müssen natürlich entfrachtet werden, sagt man so schön, also ausgebaut werden und entsorgt werden. Und wir wissen aber häufig gar nicht, woraus dann genau die Materialien bestehen, die dort verbaut sind. Und dann kommt noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Bauprodukte, die man aus einem Gebäude ausbaut, haben keine Zulassung mehr. Das ist eine sehr große rechtliche Hürde. ArchitektInnen sind eigentlich verpflichtet, mit zugelassenen Bauprodukten zu arbeiten. Wenn sie das nicht tun, liefern sie automatisch, so ist es im Moment noch, ein mangelbehaftetes Werk ab.
Okay.
So, es ist ein großes Rechtsproblem. Das heißt, man muss dafür sorgen, wenn man Baustoff aus einem Gebäude ausbaut, dass die geprüft werden und wieder ein neues Materialprüfzeugnis haben, damit man sicher sein kann, dass sie auch noch ihren Zweck erfüllen im neuen Einsatz.
Okay, das klingt, als würde es dadurch etwas komplizierter. Wer prüft das Ganze?
Das ist in der Tat kompliziert und das ist umso komplizierter, je höher die Anforderungen an ein Bauprodukt sind. Wenn man ein Bekleidungsmaterial hat, ist es noch nicht so schwierig. Zum Beispiel eine Wandbekleidung innen. Braucht man manchmal auch gar keine Zulassung für. Wenn ich allerdings ein Bauteil in der Gebäudehülle habe, was Wärmeschutzanforderungen erfüllen muss, zum Beispiel ein Fenster oder sogar tragende Bauteile, dann wird es umso schwieriger, weil dann kommen zum Beispiel bei tragenden Bauteilen natürlich Sicherheitsaspekte hinzu. Wenn ich einen Stahlträger und einen Holzbalken irgendwo ausbaue, dann hat dieses Bauteil schon eine Geschichte, hat möglicherweise eine Belastung erfahren. Und das muss man dann mit Prüfungen ermitteln, ob das Bauteil noch seine Funktion erfüllen kann. Und das ist in der Tat eine große Hürde. Es gibt mittlerweile Leitfäden zum Beispiel für die Wiederverwendung von Bauen mit Stahl und Holz. Das hat das Land Baden-Württemberg entwickelt. Die sind da sehr weit. Und danach kann man sich richten. Aber da steht auch drin, dass wir momentan, je nachdem, wie viel wir über das Bauteil wissen, eben umfangreiche Prüfungen durchführen muss. Man braucht dann Gutachten. Man braucht möglicherweise Zulassungen im Einzelfall durch das Ministerium. Das ist sehr aufwendig. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel habe ich von den Materialien, welche Chargen muss ich prüfen. Bei einem großen Bauwerk lohnt sich das eher. Dann kann man möglicherweise sogar Geld sparen, weil die wiederverwendeten Materialien oft günstiger sind als die neuen. Und da muss man einfach gegeneinander abwägen, wie hoch sind die Prüf- und die Gutachterkosten. Wenn ich allerdings ein kleines Bauwerk habe, lohnt sich das oft nicht. Und das hält viele Menschen davon ab, so zu verfahren.
Ja. Ist es auch eine zeitliche Frage? Wenn ich jetzt weiß, okay, mein Gebäude soll jetzt erstmal nach dem Entwurf Stand jetzt so und so aussehen und Teil X ist hier verbaut und Teil Y woanders und dann muss aber auch erstmal wieder geprüft werden. Dann geht wieder Zeit ins Land und dann ist das eventuell gar nicht mehr verfügbar. Kommt sowas vor oder?
Das kommt durchaus vor. Diese Erfahrung mussten wir gerade machen bei einem Reallabor, was wir an der FH Münster entwickeln, ein interdisziplinäres kleines Projekt, die sogenannte Kreiselkiste, die der Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management hat dieses Metaprojekt Kreisel gegründet. Und die Kreiselkiste ist ein Teil davon. Und wir an der MSA Münster School of Architecture durften den Entwurf für die Kreiselkiste planen. Das heißt, ich habe mit meinen Studierenden genau diesen Prozess jetzt vollzogen. Die haben haben sich gebrauchte Stahlträger jetzt beispielsweise gesucht, haben daraus einen Entwurf erstellt, eine Konstruktion, also erst eine Konstruktion, dann den Entwurf. Und dann hatten wir das Glück, dass die Stadt Münster den Dom beleben möchte außerhalb der Marktzeiten und hat uns tatsächlich im Dezember die Genehmigung erteilt, dass wir dort temporär für maximal ein halbes Jahr unsere Kreiselkiste aufbauen und betreiben dürfen. Und wir haben dann natürlich ein bisschen Zeit gebraucht für diese Baugenehmigung. Und als wir die Genehmigung dann hatten, waren leider die Stahlbauteile, mit denen die Studierenden am Anfang geplant hatten, schon wieder vergriffen. Die hatten also den Stahl gefunden auf einer Online-Börse und kein Bauherr kauft Material ein, bevor er nicht die Genehmigung hat. Das ist also auch eine Hürde, die wir noch lösen müssen, wie man sich solche Materialien schon mal sichern kann, damit man auch verlässlich dann damit bauen kann.
Ja.
Und das hat bedeutet, dass wir nochmal umkonstruieren mussten. Dafür geht natürlich auch Zeit drauf und es ist aufwendiger. Wir haben dann letzten Endes eine Lösung gefunden, haben mit anderen Profilen gearbeitet und das lässt sich alles lösen, aber mit im Moment noch relativ viel Aufwand. Und die Prüfungen dauern natürlich. Ne? Wir haben jetzt auch gemerkt, okay, die Stahlbauteile haben keine Zulassung mehr und machen jetzt gerade diesen ganzen Prüfprozess durch. Das heißt, wir schalten ein Labor ein, es muss akkreditiert sein, das führt die Baustoffprüfungen durch, er gibt uns ein Materialprüfzeugnis und damit müssen wir dann eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung beantragen oder eine Zulassung im Einzelfall. Und das dauert auch wiederum länger.
Ja. Okay. Spannend. Aber es ist auch ein Projekt, bei dem jetzt all diese Fragen und Hürden, die es eben noch gibt, dass man die auch mal einfach fragen kann und ausprobieren kann und das Ganze einmal testen kann. Und ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele dran beteiligt. Also du hast gerade schon gesagt, Ökotrophologie, Facility Management, da ist es gestartet und dann die MSA.
Fachbereich Bauingenieurwesen, ja. Genau.
Genau, Energiegebäude Umwelt ist mein.
Ist auch mit dabei, Energiegebäude Umwelt, genau, die MSD, Münster School of Design mit der Innenausstattung. Die machen auch die Veranstaltungen zum Beispiel, die hinter in der Kreiselkiste stattfinden sollen, kümmern sich um das Veranstaltungsprogramm. Also es ist wirklich, fast alle Fachbereiche der FH Münster sind beteiligt.
Genau, jetzt sind wir gerade noch in dem Prozess, dass wir vor dem Baustart sind. Demnächst kann man sich das Ganze dann ja auch live anschauen und erleben, wie kann das aussehen, wenn sowas gelingt. und wahrscheinlich auch sich anhören, wie das alles gelaufen ist, was es da so für Hürden gab und was es da für Lösungen auch gab. Wir verlinken auch hier einmal in den Shownotes, dass Sie sich zu Hause einmal anschauen können, wie das Programm ist. Da soll es auch ganz viele Workshops geben und Vorträge und Veranstaltungen, die eben rund um das Thema zirkuläre Wertschöpfung informieren und dass Sie da mitmachen können. Genau, verlinken wir hier. Und es sind ja auch super viele PartnerInnen aus dem Münsterland mit dabei, also ganz viele Unternehmen. Und ich glaube, es sind auch einige Alumni von der FH Münster dabei.
Genau. Also ohne viel Unterstützung ginge das gar nicht. Es ist wirklich ein Projekt, was dem Motto folgt, Kreislaufwirtschaft geht nur gemeinsam. Das ist so der Slogan des gesamten Meta-Projekts Kreisel. Und dafür steht das Projekt auch. Also wir haben sehr viel Unterstützung von der Stadt Münster. Die Handwerkskammer Münster ist mit dabei. Die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Münster. Münster Marketing. Das sind so Institutionen, die das Projekt von Anfang an mitgetragen haben und natürlich auch Unterstützung aus der Region von Wirtschaftsunternehmen. Also größere Bauunternehmen sind mit dabei, aber auch kleine Tischlereien, die ihren Beitrag leisten und die selbst natürlich bei diesem Projekt auch viel lernen. Das heißt, die machen mit, nicht nur, weil sie das gut finden und das unterstützen möchten und die FH Münster und die Bildung unterstützen, sondern weil sie auch selbst dabei lernen. Viele Unternehmen machen das mit ihren Azubis. Also es geht hier um ein Bildungsprojekt und wir haben natürlich auch Azubis in Betrieben, die Teil dieser Bildung sind und die lernen gerade dabei auch eine Menge, so wie wir auch. Also ich als Professorin lerne bei diesem Projekt eine ganze Menge, wie es wirklich funktioniert, weil es immer nur in der Theorie zu hören und zu lesen ist das eine, aber dann wirklich diesen Prozess mal durchzumachen, ist was ganz anderes.
Mhm. Und dann merkt man wahrscheinlich einmal hautnah, was es alles noch so für Hürden gibt.
Ganz genau. Also das ist, und wir dokumentieren das natürlich. Wir analysieren das, diese ganzen Besonderheiten und Ziel ist es dann, diese ganzen Hürden aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wir stellen jetzt gerade fest, was noch nicht gut läuft und das wollen wir natürlich dann verbessern und wir wollen das Ganze auch messen. Das heißt, wir analysieren hinterher, was haben wir denn damit jetzt eigentlich erreicht? Wie viele Ressourcen haben wir eingespart? Wie viel Prozent der Baumaterialien konnten im Kreislauf geführt werden? Wie viel ist später demontabel und kann wiederum in den Kreislauf zurückfließen? Wir werden Ökobilanzierungen machen, um beispielsweise den CO2-Fußabdruck zu messen, weil wir wollen natürlich auch wissen, welchen Beitrag kann das zirkuläre Bauen zum Klimaschutz leisten. Und das wird in Bachelor- und Masterabschlussarbeiten analysiert.
Ja, spannend. Und wie soll das Ganze aussehen?
Das Projekt selbst, meinen Sie die Kreiselkiste?
Ja, genau, also das Gebäude an sich, ja.
Die Kreiselkiste zeigt den Experimentalcharakter. Das Tragwerk wird aus Stahl bestehen. Es ist ein Pavillon, der ungefähr 10 Meter mal 3,75 Meter misst, plus eine kleine umlaufende Veranda. Es wird einen kleinen Ausstellungsbereich geben, wo eben Ausstellungen stattfinden oder aber auch Veranstaltungen wie Workshops beispielsweise, Diskussionen, Vortragsabende. Und dann gibt es einen kleinen Küchen- und Thekenbereich, wo wir auch zirkuläre Lebensmittel ausgeben. Also beispielsweise können die Münsteraner und Münsteranerinnen und Leute aus der Region natürlich sich im Sommer dort das Bananeis wahrscheinlich gönnen. Das ist ein Bananeneis, was aus braunen Bananen, die übrig geblieben sind, hergestellt wird. Mein Kollege Professor Dr. Guido Ritter vom Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management hat dieses Eis mit seinen Studierenden entwickelt aus eben diesen Bananen und Hafermilch und zeigt damit den Kreislauf in der Ernährungswirtschaft.
Also es geht auch übers Bauen hinaus.
Auf alle Fälle. Also es ist ja ein interdisziplinäres Projekt und deswegen werden auch die Workshops, die dann in der Kreiselkiste stattfinden und die Vorträge auch interdisziplinär sein. Wir als MSA, Münster School of Architecture, haben eine Fachpublikumswoche, die wir organisieren für Bauschaffende, Architektinnen, Bauherrinnen, Bauingenieure aus der Region und eine Woche, die sich an BürgerInnen richtet, wo wir mehr für das ganz normale Publikum aus der Region Vorträge veranstalten und Workshops und dergleichen. Und genau das machen die anderen Fachbereiche auch. Das heißt, es wird spezielle Veranstaltungen geben zum Thema Ernährung, eine Schnippeldisco und sowas habe ich schon gehört und auch mit Sicherheit da Workshops. Die Verteilbar ist mit dabei. Ist in Münster ja bekannt, dass sie übrig gebliebene Lebensmittel verarbeitet. Und solche Dinge werden wir auch dann über die Kreiselkiste natürlich promoten und mit herausgeben.
Ja, also super spannend. Dann im Frühling, Sommer ist es dann soweit.
Im Mai, genau.
Im Mai, ja. Ich freue mich schon. Und vielleicht noch einmal zurück. Wir waren auch noch vorhin bei den Hürden. Da würde mich noch interessieren, wir waren bei den Kosten, dass es gegebenenfalls, weil wiederverwendbare Bauteile gegebenenfalls auch günstiger sind als neue Rohstoffe oder Baustoffe. Gibt es denn da eigentlich auch vielleicht neue Geschäftsmodelle, die sich gerade entwickeln? Also, dass man beispielsweise, ich habe, glaube ich, mal von Leasing von Bauteilen gelesen oder dass man das langfristig denkt, dass man irgendwann, wenn man baut, auch wieder verkaufen kann. Das ist natürlich sehr langfristig gesehen, wenn man davon ausgeht, dass es irgendwann auch wirklich wieder abgerissen wird.
Mhm. Tatsächlich entwickeln sich neue Geschäftsmodelle natürlich in der Circular Economy. Und genau solche Dinge, die du gerade genannt hast, wie beispielsweise Leasingmodelle. Wir haben zum Beispiel bei der Kreiselkiste eine Bodenplatte aus Holz und eine Dachplatte aus Holz. Und die haben wir in der Stärke und der Größe, wo wir sie brauchten, nicht gebraucht bekommen. Mhm. Das heißt, eigentlich hatten wir es so geplant. Die Studierenden hatten mit der Firma Kontakt aufgenommen und es gab einen Rückbau in Rotterdam, wo solche Holzplatten zurückgebaut wurden. Und leider hat dann der Eigentümer im Laufe der Zeit erfahren, aufgrund vieler Anfragen, wie begehrt das Material ist und hat es dann irgendwann nicht mehr herausgegeben, beziehungsweise wollte es nur im Ganzen herausgeben. Und so konnten wir diese Holzplatten nicht gebraucht bekommen. Und dann haben wir mit dem Hersteller, der uns unterstützt, die Firma Derix in Osnabrück oder in der Nähe von Osnabrück, liest uns diese Holzbauteile. Das heißt, wir bekommen die sehr günstig, weil wir sie dann eben nach ein paar Jahren, wenn die Kreiselkiste ihren Ort mehrfach gewechselt hat, zurückgeben können an den Hersteller.
Okay.
Oder auch Unternehmen, die mittlerweile handeln mit Rückbaumaterialien. Es gibt die Firma Klinker Historica beispielsweise, die aus Rückbauten Ziegel zurückgewinnt, die Ziegel aufbereitet, reinigt und prüft und dann als gebrauchte Ziegel wieder verkauft. Weil Ziegel sind echt ein begehrtes Baumaterial. Man kann da wunderschöne Fassadenbekleidungen draus herstellen und die haben halt auch einfach eine schöne Patina, sodass man dann im Ziegelstein die Geschichte ansieht und das ist sehr beliebt.
Muss ich denn dann auch anders drauf achten, wenn ich zerstörungsfrei rückbaue, muss ich wahrscheinlich anders drauf achten, als wenn ich einfach alles abreißen kann und hinterher eh alles kaputt gehen darf?
Richtig, das ist natürlich aufwendiger. Man baut viel vorsichtiger zurück, man demontiert eigentlich, man bricht nicht ab, sondern man demontiert. Und das kann mehr Aufwand bedeuten, je nachdem, was man zurückbaut. Bei vermörtelten Steinen beispielsweise kommt es immer darauf an, wie fest der Mörtel ist, wie hart der Mörtel ist. Wenn der Mörtel härter ist als der Stein, geht der Stein kaputt, also der Ziegelstein. Wenn der Ziegel aber auch ein bisschen aufwendiger hergestellt ist, ein hochgebrannter Ziegel ist und der Mörtel weicher ist, dann bleibt der Ziegelstein heile. Und dann kann man ihn auch viel leichter zurückgewinnen. Aber es ist natürlich mehr Aufwand, ein Gebäude auf diese Art und Weise zurückzubauen, als einfach mit dem Abbruchbagger zu kommen und die Wand einzureißen. Dann gehen die meisten Ziegel kaputt und dann können sie nur noch geschreddert werden und dienen im Straßenunterbau eben als Füllmaterial oder als Frostschutzmaterial. Während man den ganzen Ziegel wieder vermauern kann, zu einer Wandbekleidung beispielsweise, im Extremfall sogar zum tragenden Bauteil, aber dann brauchst du wieder diese Prüfungen. Mhm. Und diese Rückbauart und Weise von Rückbau ist natürlich aufwendiger.
Ja.
Muss aber gar nicht unbedingt sein, dass es teurer ist, als wenn man Neues kauft. Wir hatten ein ganz interessantes Projekt für die Universität in Kiel, wo im Inneren nicht tragende Wände aus Kalksandstein vorgefunden wurden. Und diese inneren tragenden Wände im Sutterer, die mussten zurückgebaut werden. Ansonsten wurden diese Universitätsgebäude erhalten, aber die nicht tragenden Wände wurden zurückgebaut. Und dann haben wir überlegt, ob man nicht diese Kalksandsteine im Ganzen ausbauen kann und wiederverwenden kann. Dann haben wir zuerst Rückbauversuche gemacht, wo wir festgestellt haben, ist recht aufwendig, kam mir so ein bisschen vor wie eine Trümmerfrau. Ich war dabei, als wir diese Versuche gemacht haben. Und wir haben dann aber festgestellt, wenn wir es vorsichtig machen, können wir über 80% der Steine heile zurückgewinnen.
Okay.
Das haben wir dann auch geschätzt, was das kostet. Und im ersten Moment war es so, dass es teurer war, als wenn wir abbrechen, die Steine entsorgen, neue Steine kaufen und daraus wieder ein neues Mauerwerk herstellen. Wir haben dann aber, Gott sei Dank, den CO2-Schattenpreis dazu rechnen können, also Umweltfolgekosten in Bezug auf Klimawandel. Und dann war das Ganze tatsächlich wirtschaftlich. Und deswegen hat das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein entschieden, wir machen das mal im ersten Bauabschnitt und probieren, was dabei rumkommt. Und dann sind ca. 230 Kubikmeter Kalksandsteine zurückgebaut worden, wirklich so halbmaschinell.
Mhm.
Und siehe da, der Aufwand war gar nicht so groß. Das Rückbauunternehmen hat uns gesagt, natürlich haben die im Laufe der Zeit dann mehr Übung. Und dann hat ungefähr der Rückbau eines Kubikmeters nur eine Stunde mehr gekostet. Mhm. Eine Stunde Abbruchunternehmen kostet ungefähr 40 bis 50 Euro. Die Löhne dort sind leider nicht so hoch. Oder vielleicht zum Glück auch nicht so hoch. Aber jedenfalls kostet ein Kubikmeter Kalksandsteine neu über 230 Euro.
Ja.
Und das zeigt alleine schon, dass wir dort sehr wirtschaftlich gehandelt haben. Also es war eine Win-Win-Situation für das Projekt, für den Bauherrn, für das Portemonnaie des Bauherrn und für die Umwelt.
Mhm. Kann sowas vielleicht auch nochmal ein Anreiz sein, also mit CO2-Preis und Förderungen, die es eventuell für nachhaltigeres Bauen gibt?
Ich finde, dass wir dazu verpflichtet sind sogar. Denn die Frage dreht sich letzten Endes immer ums Geld. Und viele Bauherren scheuen davor zurück, weil sie meinen, das ist teurer. Aber wenn man über einen Preis redet, dann kommt es ja immer darauf an, was man einbezieht in diesen Preis. Und einfach nur auf die Herstellung zu gucken und die Kosten zu vernachlässigen, die man nicht selber tragen muss, ist viel zu kurz gegriffen. Ich finde, der Staat sollte es verpflichtend machen, dass in Zukunft die Klimafolgekosten oder die Umweltfolgekosten insgesamt mit eingepreist werden müssen. Dann trägt nämlich wirklich auch die Kosten der Verursacher. Wenn wir das nicht tun, dann tragen wir alle als Gemeinschaft diese Kosten, beziehungsweise noch viel schlimmer, wir bürden das unseren Kindern und Enkelkindern und nachfolgenden Generationen auf.
Ja. Und warum ist dir das Thema persönlich so wichtig? Also warum bist du Professorin für Circular Construction geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich eigentlich immer schon mit Nachhaltigkeit viel beschäftigt. Ich habe sehr spät studiert. Ich habe erst meine Kinder bekommen und habe danach studiert. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann im ökologischen Baustoffhandel gearbeitet und habe dort die Vorzüge kennengelernt vom Bauen mit Holz und Lehm beispielsweise, mit natürlichen Farben, mit Lehmputzen und so weiter. Und habe natürlich erfahren, warum diese Baustoffe anders sind und gut sind. Eigentlich Baumaterialien, mit denen die Menschheit schon seit Jahrhunderten baut. Aber sie kommen wieder, also sie erleben eine Renaissance, weil wir die Vorzüge dieser Materialien zu schätzen wissen.
Ja.
Und dieser Werdegang über den ökologischen Baustoffhandel und dann das Architekturstudium, das hat mich zur Kreislaufwirtschaft geführt. Und darüber hinaus gibt es auch natürlich persönliche Gründe. Da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist sehr früh gestorben. Ich war 6 Jahre alt, als meine Mutter gestorben ist. Und als Kind macht man sich dann natürlich sehr viel Gedanken über das Werden und Vergehen.
Ja.
Und ich habe mich dann natürlich auch als Kind gefragt, wo ist meine Mutter jetzt? Und mir hat die Antwort nicht gereicht, sie ist jetzt im Himmel. Sondern ich habe ja gesehen auf ihrer Beerdigung, sie wurde in die Erde gelegt. Und das hat mich dazu veranlasst, sehr früh mir Gedanken zu machen über diese natürlichen Prozesse. Und da habe ich wirklich in der Kindheit schon begriffen, wie die Natur funktioniert. Und dieses Verständnis für die Natur hat mir geholfen, auch die technischen Prozesse, die wir haben, zu optimieren. Also in der Natur kennt man ja keine Abfälle.
Mhm.
Jeder Abfall ist ein Nährstoff, woraus wieder etwas Neues entsteht. Und das müssen wir auf die technischen Prozesse übertragen.
Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Also heißt das, ja, aus den persönlichen Gründen zur Kreislaufwirtschaft auch das geworden ist, dass du das auch ja, lehren möchtest und weitertragen. Das
genau.
Eben auch.
Also ich glaube, ein tiefes Verständnis für die natürlichen Prozesse ist daraus entstanden und auch der Wunsch, diese Erde zu erhalten, einen positiven Beitrag zu leisten. Ich habe gemerkt, wie schnell das Leben vorbei sein kann.
Ja.
Und es kann nicht Sinn des Lebens sein, hier auf der Erde zu sein und einfach nur zu konsumieren, sondern wir sollten die Zeit nutzen, die wir hier haben. Und wir sollten sie vor allen Dingen so nutzen, dass wir nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt übergeben.
Mhm. Ja, definitiv. Dann noch einmal dazu, wenn wir bauen möchten mit wiederverwendeten Materialien, müssen wir auch wissen, wo sie verbaut sind. Du hast promoviert zum Urban Mining Index. Kannst du das einmal erklären?
Ja, der Urban Mining Index ist ein Bewertungsinstrument für zirkuläres Bauen. Ich fange vielleicht mal bei dem Begriff an. Urban Mining, da steckt ja das Urban, das Städtische drin, und Mining, die Mine, die Rohstoffmine. Und Urban Mining bedeutet, dass wir unsere gebaute Umwelt, also Städte und Siedlungen, als Rohstofflager begreifen. Mhm. Und dieses Rohstofflager im Kreislauf halten. Und der Urban Mining Index ist ein Instrument, mit dem man das messen kann im Bauwesen. Das heißt, ich bemesse damit Zirkularitätsraten für Baukonstruktionen und ganze Gebäude. Mhm. Das hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Es sind ja eine Prozentzahl, so und so viel Prozent dieses Gebäudes sind zirkulär.
Ja.
Da steckt natürlich eine Menge Forschung hinter, da steckt auch eine Formel hinter, die ich dafür entwickelt habe, weil es nicht nur darum geht, aufzuzeigen, wie viel Prozent der Materialien sind jetzt recycelt, sondern da steckt viel mehr hinter, weil wir den Kreislauf ja ganzheitlich denken müssen. Deswegen die Frage, wo fangen wir an? Also wir müssen natürlich darauf achten, mit was bauen wir heute, aber was geht auch später wieder in den Kreislauf zurück? Und da gibt es nicht nur die Materialebene, sondern auch die konstruktive Ebene. Wie füge ich was? Ich bin ja Baukonstrukteurin von Profession.
Mhm.
Das heißt, ich überlege mir ganz genau, wie ich die einzelnen Materialien miteinander verbinde. Und diese Verbindungen müssen lösbar sein. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im zirkulären Bauen. Und dafür habe ich sehr viel geforscht in meiner Promotion und habe mit Industriepartnern zusammengearbeitet, habe auf Rückbaustellen geforscht, um herauszufinden, wie aufwendig ist es, welche Konstruktionen wieder auseinanderzunehmen. Mhm. Und aus diesen Erfahrungen, aus diesen Erhebungen habe ich Benchmarks entwickelt, die die Rückbaufähigkeit messen und abbilden, und habe eine Formel entwickelt, mit der man all diese Kriterien zusammenführen kann und dann hinterher eine Zirkularitätsrate herausbekommt.
Ja.
Und das macht man nicht einfach nur, um es zu dokumentieren, sondern das soll natürlich ein Optimierungsinstrument sein, was von Planenden genutzt wird in der Planung schon, um zu wissen, ist das jetzt eine zirkuläre Konstruktion oder ist das ein Haufen Müll, was ich da gerade plane? Und somit hat man dann die Möglichkeit, mit Variantenvergleichen sich zum Beispiel für die zirkuläre Konstruktion zu entscheiden.
Ja, also es ist ein Tool für die Planung.
Ist ein Tool für Architektinnen und Bauschaffende, was in der Planung eingesetzt werden soll, womit man sozusagen schon viel besser den Kreislauf beurteilen kann. Was wird später aus den Materialien? Ist es wiederverwendbar? Ist es recyclingfähig? Sind erneuerbare Rohstoffe drin? Zu welchen Anteilen und so weiter?
Mhm.
Und es könnte natürlich auch ein Lenkungsinstrument sein. Wie wäre es denn, wenn wir in Zukunft mit dem Bauantrag nicht nur einen Energieausweis abgeben müssen, sondern einen Gebäuderessourcenpass. Mhm. Der ist in Entwicklung. Also die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat bereits einen Gebäuderessourcenpass entwickelt und der Bund entwickelt auch gerade einen Gebäuderessourcenpass.
Okay.
Wird wahrscheinlich zuerst bei geförderten Projekten eingesetzt, vielleicht wird er aber auch in Zukunft Pflicht. So, und wenn wir dann nicht nur die Materialien im Gebäuderessourcenpass deklarieren, sondern auch mit solchen Instrumenten bewerten, könnten wir ja sagen, Gebäude, die nur eine Zirkularitätsrate von 20% haben, werden gar nicht erst genehmigt, dürfen nicht mehr gebaut werden. Ja, so ein echtes Lenkungsinstrument für Kreislaufwirtschaft.
Mhm. Wenn wir das dann, müsste dann in dem Pass drinstehen. Also die Zirkulation.
Könnte ja zum Beispiel, also der Bund sieht vor, dass in der ersten Stufe die Materialien einfach deklariert werden und beispielsweise der CO2-Fußabdruck dargestellt wird. Mhm. In einer zweiten Stufe soll dann Zirkularität gemessen werden. Und damit hat man dann tatsächlich das Lenkungsinstrument in der Hand.
Mhm.
So wie wir heute schon eine bestimmte Energieeffizienz nachweisen müssen mit dem Bauantrag, kann es dann eben so sein, dass Gebäude, die einfach als Abfalllager geplant sind, keine Baugenehmigung mehr erhalten.
Mhm.
Und Projekte, die vielleicht eine niedrige Zirkularität haben, erhalten eine Last im Grundbuch beispielsweise. Dann wäre das eine Lenkung, weil der Bauherr sich dann schlechter bei Banken finanzieren kann, wenn eine Last im Grundbuch steht. Und ein Abfallhaufen ist eine Menge Last auf einem Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht kann man sagen, ab einer Zirkularitätsrate von 40% ist es so in Ordnung, darf man bauen. Und wenn es 60% hat, gibt es vielleicht sogar Fördermittel.
Mhm.
Na, das würde dann einen Anreiz schaffen, damit Bauherrinnen wirklich zirkulär bauen.
Ja, also viel über politische Lenkung auch. Was brauchen wir noch, damit das zukünftig gelingt oder mehr gemacht wird?
Verständnis, Bildung unbedingt. Ne? Ich habe ja schon erwähnt, die Studierenden bei uns werden direkt darin ausgebildet. Es gibt gerade sehr viele Weiterbildungsmaßnahmen für alle Architekten und Architektinnen und Bauschaffende, die schon längst in der Praxis tätig sind, weil die natürlich mit diesen Anforderungen neu konfrontiert werden. Da wird im Moment gerade wirklich viel Weiterbildungsarbeit geleistet. Das ist sehr wichtig. Die Industrie muss sich noch weiter darauf einstellen. Aber wir brauchen auch in der Bevölkerung mehr Bewusstsein. Und genau dafür haben wir auch die Kreiselkiste jetzt geplant und werden sie bauen, damit wir dieses Bewusstsein für Zirkularität mehr in die Breite tragen können. Weil die meisten Menschen wissen, dass Fliegen schädlich ist, beispielsweise fürs Klima. Manche nehmen sich schon ein bisschen zurück. Man versucht, auch weniger Auto zu fahren. Aber beim Wohnen machen wir uns keine Gedanken. Also niemand überlegt sich, ich will mal lieber auf einen Hausbau verzichten. Es ist immer noch der Traum vieler Menschen, ein eigenes Haus zu haben. Das ist eine schlechte Idee. Mhm. Weil erstens sind solche Häuser oft, gerade wenn es Einfamilienhäuser sind, sehr unflexibel. Man übernimmt sich damit, man hat weniger Freiheiten hinterher, weil man sich um so ein Haus kümmern muss. Und es ist einfach wahnsinnig viel Ressourcenverbrauch. Und das wissen die meisten Menschen gar nicht. Also, wenn ich zu Hause was in die Tonne werfe, dann ist das nur 20% der Abfälle, die ich produziere. Aber jeder von uns hat so einen großen Fußabdruck mit dem Abfall vom Bauwesen. Das sind nämlich, wie gesagt, über 50%. Und darüber macht sich kaum jemand Gedanken. Und dafür müssen wir mehr Bewusstsein schaffen.
Ja, beispielsweise mit der Kreiselkiste.
Zum Beispiel, genau.
Dass man sich da einmal anschauen kann. Das heißt,
da laden wir herzlich ein zu Diskussionen. Mhm. Also kommt uns alle besuchen, die ihr uns zuhört, in Münster ab Mai auf dem Domplatz. Laden wir ein zur Veranstaltung. Es gibt ein Programm, was in Kürze veröffentlicht wird. Und da sind alle herzlich eingeladen, sich zu informieren.
Ja, super. Ich freue mich schon, werde da sein. Ist dir noch etwas wichtig zum Thema? Haben wir hier noch was vergessen, was auf jeden Fall genannt werden müsste?
Ja, was mir wichtig wäre, wäre mehr Bewusstsein zu entwickeln fürs Teilen. Wir haben früher viel mehr geteilt und heute wollen wir alles für uns alleine haben. Und das wäre eine gute Strategie, nachhaltiger mit dieser Welt umzugehen. Und wenn ich das nochmal wieder aufs Bauen beziehen darf und aufs Wohnen, würde das bedeuten, dass wir mehr Wohnraum teilen. Hier in Münster ist es üblich. Es gibt viele Studierende, die in WGs leben. Es ist ganz selbstverständlich. Manchmal bilden sich sogar schon alten WGs. Finde ich total spannend. Und wir haben aber tatsächlich immer noch viele Menschen, die auf viel zu viel Wohnraum leben. Gerade so die Boomer-Generation. Da sind die Kinder ausgezogen, sind aus dem Haus und plötzlich leben da zwei oder manchmal sogar eine Person auf 120, 150 Quadratmetern. Und da sollten wir uns vielleicht manchmal fragen, vielleicht befreien wir uns auch von so einer Last, von einem Haus und gehen wieder in eine Wohnung und stellen diese große Wohnfläche lieber wieder einer Familie zur Verfügung. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Menschen da mehr miteinander wieder wohnen. Gerade im Alter ist es vielleicht sogar auch schön, wieder in einer Gemeinschaft, in einem größeren Haus mit mehreren Parteien zu leben. Man ist nicht mehr so einsam, also die sozialen Kontakte werden dadurch viel besser. Und wir können den jungen Menschen ermöglichen, dass sie wieder genug Wohnraum haben, weil da fehlt es ja gerade. Also Familien können heute kaum noch bauen, weil es so teuer geworden ist, weil Bauland nicht mehr erschlossen wird, zu Recht, finde ich. Aber wir müssen dann auch diesen jungen Menschen ermöglichen, in die Häuser einzuziehen, die wir gerade mit viel zu großer Fläche brauchen.
Ja, also auch da immer selber überlegen, brauche ich überhaupt gerade
genau
so viel Wohnfläche oder
sich fragen, mit wie wenig bin ich denn glücklich? Das sollte das Ziel sein. Also ich möchte keinen dazu überreden, auf irgendwas zu verzichten, was er nicht kann. Wenn jemand unbedingt seinen Garten haben möchte, sehr gerne. Aber sich mal selber zu fragen, mit wie viel bin ich glücklich und von was kann ich mich auch befreien, um leichter durchs Leben gehen zu können, nichts mehr pflegen zu müssen und so weiter. Das kann sehr zufrieden machen.
Mhm. Ja. Schönes Schlusswort. Wir haben noch eine letzte Frage. Da unser Podcast Kopfhörer heißt, wäre meine Frage, wann du das letzte Mal Kopfhörer aufhattest, müssen jetzt nicht Kopfhörer sein, und was da rauskam. Also vielleicht hast du eine Band oder einen Song, den du gerade ganz oft hörst oder auch einen Podcast.
Ich habe ganz oft häufig Kopfhörer auf, inzwischen leider, weil ich viele Videokonferenzen führe und die mache ich häufig mit Kopfhörer, weil ich mit meiner Geschäftspartnerin in einem Büro sitze oder am Lehrstuhl sitze mit den Tutoren und dann mache ich das mit Kopfhörern. Aber wenn ich jetzt an Musik denke, dann habe ich im Moment ein Lieblingslied von Bruce Springsteen, ein sehr alter Musiker, In the Streets of Minneapolis. ein eher trauriges Lied, aber ich höre das derzeit sehr oft, um auch damit ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, Bruce Springsteen hat dieses Lied geschrieben, weil er einfach seine Bekanntheit dazu nutzt, auf die Missstände aufmerksam zu machen, die wir derzeit in den USA, aber auch woanders wahrscheinlich auf der Welt haben.
Mhm. Wir nehmen es mit rein in unsere Kopfhörer-Playlist. Die verlinken wir auch nochmal.
Sehr schön, danke.
Genau, ganz, ganz herzlichen Dank. Super spannend für die Einblicke. Und genau, wir sagen es noch einmal. Ab Mai die Kreiselkiste auf dem Domplatz in Münster. Alle sind willkommen. Und damit herzlichen Dank, Anja Rosen.
Vielen Dank. Ich freue mich auf ganz viele BesucherInnen.
Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder per Social Media oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr so unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.